Literaturradio Hörbahn. Abseits vom Mainstream.
Geschichte der Abderiten. Erster Teil, zweites Buch, zweites Kapitel. Demokritus wird eines schweren Verbrechens beschuldigt und von einem seiner Verwandten damit entschuldigt, dass er seines Verstandes nicht recht mächtig sei. Wie er das Gewitter, welches ihm der Priester Strobylus zubereiten wollte, noch zu rechter Zeit ableitet, ein Arkanum, dessen Wirkung selten ausbleibt, wenn es recht appliziert wird. »Was hört man denn von Demokritus?« sagten die Abderiten untereinander. »Schon 6 Wochen will niemand nichts von ihm gesehen haben?« Man kann seiner nie habhaft werden, oder wenn man ihn endlich trifft, so sitzt er in tiefen Gedanken und ihr seid eine halbe Stunde vor ihm gestanden, habt mit ihm gesprochen und seid wieder weggegangen, ohne dass er es gewahr worden ist. Bald wühlt er in den Eingeweiden von Hunden und Katzen herum, bald kocht er Kräuter oder steht mit einem großen Blasebalg in der Hand vor einem Zauberofen und macht Gold oder noch was Ärgeres. Bei Tage klettert er wie ein Gems die steilsten Klippen des Hämus hinan, um Kräuter zu suchen, als ob es deren nicht genug in der Nähe gäbe. Und bei Nacht, wo sogar die unvernünftigen Geschöpfe der Ruhe pflegen, wickelt er sich in einen skythischen Pelz und guckt beim Kastor durch ein Blasrohr nach den Sternen. Man könnte sich nichts Närrischeres träumen lassen, lachte der kurze, dicke Ratsherr. Es ist bei allem dem schade um den Mann, sagte der Arkon von Abdera. Man muss gleichwohl gestehen, dass er viel weiß.
Aber was hat die Republik davon?
Versetzte ein Ratsherr, der sich mit Projekten, Verbesserungsvorschlägen und Deduktionen veralteter Ansprüche eine hübsche, runde Summe von der Republik verdient hatte und in Kraft dessen immer aus vollen Backen von seinen Verdiensten um das abderitische Wesen prahlte, wiewohl das abderitische Wesen sich durch alle seine Projekte, Deduktionen und Verbesserungen nicht um 100 Drachmen besser befand.
»Es ist wahr«, sprach ein anderer, »mit seiner Wissenschaft läuft es auf lauter Spielwerk hinaus, nichts Gründliches in Mimis Maximus.«
»Und sein unerträglicher Stolz, seine Widerspruchssucht, sein ewiges Vernünfteln und Tadeln und Spötteln
und sein schlimmer Geschmack,
von der Musik wenigstens versteht er nicht den Guckuck«,
sagte der Nomophylax.
»Vom Theater noch viel weniger«,
rief Hyperbolus.
»Und von den hohen Ohren schon gar nichts«, sagte Physignatus.
»Er ist ein Scharlatan, ein Windbeutel.«
»Und er freireist obendrein«,
schrie der Priester Strobyklus.
»Ein ausgemachter Freigeist, ein Mensch, der nichts glaubt, dem nichts heilig ist. Man kann ihm beweisen, dass er eine Menge von Fröschen die Zungen bei lebendigem Leibe ausgerissen hat.«
»Man spricht stark davon, dass er deren etliche sogar lebendig zergliedert habe«,
sagte jemand.
»Ist möglich«,
rief Strobylus mit allen Merkmalen des äußersten Entsetzens, »sollte man dies beweisen können?
Gerecht, Latona, wozu diese verfluchte Philosophie einen Menschen nicht bringen kann? Aber sollte es wirklich bewiesen werden können?«
»Ich gebe es, wie ich es empfangen habe«, erwiderte jener.
»Es muss untersucht werden«, schrie Strobylus. »Hochpreislicher Herr Arkon, wohlweise Herren, ich fordere Sie hier mit dem Namen der Latona auf, die Sache muss untersucht werden.«
Wozu denn eine Untersuchung?
Sagte Thyrasulus, einer von den Häuptern der Republik, ein naher Anverwandter und vermutlicher Erbe des Philosophen.
Die Sache hat ihre Richtigkeit, aber sie beweiset weiter nichts, als was ich leider schon seit geraumer Zeit an meinem armen Vetter wahrgenommen habe, dass es mit seinem Verstande nicht so gut steht, als zu wünschen wäre. Demokritus ist kein schlimmer Mann, er ist kein Verächter der Götter, aber er hat Stunden, wo er nicht bei sich selber ist. Wenn er einen Frosch zergliedert hat, so wollte ich für ihn schwören, dass er den Frosch für eine Katze ansah.
Desto schlimmer, sagte Strobylus.
In der Tat, desto schlimmer für seinen Kopf und für sein Hauswesen, fuhr Thrasyllus fort. Der arme Mann ist in einem Zustand, wobei wir nicht länger gleichgültig bleiben können. Die Familie wird sich genötigt sehen, die Republik um Hilfe anzurufen. Er ist in keinerlei Betrachtung fähig, sein Vermögen selbst zu verwalten. Er wird bevogtet werden müssen.
Und wenn dies,
sagte der Archon mit einer bedenklichen Miene und hielt inne.
Ich werde die Ehre haben, Ihre Herrlichkeit näher von der Sache zu unterrichten, versetzte der Ratsherr Thrasyllus.
Wie, Demokritus sollte nicht bei Verstande sein, rief einer der Anwesenden. Meine Herren von Abdera, bedenken Sie wohl, was Sie tun? Sie sind in Gefahr, dem ganzen Griechenland ein großes Lachen zuzubereiten. Ich will meine Ohren verloren haben, wenn Sie einen verständigen Mann diesseits und jenseits des Hebrus finden, als diesen nämlichen Demokritus. Nehmen Sie sich in Acht, meine Herren. Die Sache ist kitzlicher, als Sie vielleicht denken.
Unsere Leser erstaunen, aber wir wollen ihnen sogleich aus dem Wunder helfen. Derjenige, der dies sagte, war nämlich gar kein Abderit. Er war ein Fremder aus Syrakus und, was die Ratsherren von Abdera mit mir Respekt erhielt, ein naher Verwandter des Eltern Dionysus, der sich vor kurzem zum Fürsten dieser Republik aufgeworfen hatte.
Sie können aber versichert sein, antwortete der Archon dem Syrakuser, dass wir nicht weiter in der Sache gehen werden, als wir Grund finden.
Ich nehme viel Anteil an der Ehre, welche der erlauchte Syrakuser meinem Vetter durch seine gute Meinung erweist, sagte Thrasyllus, als dass ich nicht wünschen sollte, sie bestätigen zu können. Es ist wahr. Demokritus hat seine hellen Augenblicke und in einem solchen wird ihn der Prinz gesprochen haben. Aber leider, es sind nur Augenblicke.
So müssen die Augenblicke in Abdera sehr lang sein, fiel der Syrakuser ein.
Hoch und wohlweise, Herren, sagte der Priester Strobylus. Die Umstände mögen beschaffen sein, wie sie wollen. Bedenken Sie, dass die Rede von einem lebendig zergliederten Frosche ist. Die Sache ist wichtig und ich dringe auf Untersuchung, denn dafür sei Latona und Apollo, dass ich fürchten sollte.
Beruhigen Sie sich, Herr Oberpriester, fiel ihm der Archon ins Wort, der, unter uns gesagt, selbst ein wenig im Verdacht stund, von den Fröschen der Latona nicht so gesund zu denken, wie man in Abdera davon denken musste.
Auf die erste Anregung, welche von Seiten der Vorsteher des geheiligten Teiches beim Senat gemacht werden wird, sollen die Frösche alle gebührende Genugtuung erhalten.
Der Syrakusaner ließ den Demokritus unverzüglich von allem benachrichtigen, was in dieser Gesellschaft gesprochen worden war.
Lass den fettesten jungen Pfauen im Hühnerhofe würgen und an den Bratspieß stecken, sagte Demokritus zu seiner Haushälterin, und benachrichtige mich, wenn er gar ist.
Des nämlichen Abends, als sich Strobylus zu Tisch setzte, ward der gebratene Pfau in einer silbernen Schüssel als ein Geschenk des Demokritus aufgetragen. Als man ihn öffnete, siehe, da war er mit 100 goldenen Dariken gefüllt. Es muss doch gar nicht so übel mit dem Verstande des Mannes stehen, dachte Strobylus. Das Mittel wirkte unverzüglich, was es wirken sollte. Der Oberpriester ließ sich den Pfauen herrlich schmecken, trank griechischen Wein dazu, strich die 100 Dariken in seinen Beutel und dankte der Latona für die Genugtuung, die sie ihren Fröschen verschafft hatte. »Wir alle haben unsere Fehler«, sagte Strobylus des folgenden Tages in einer großen Gesellschaft. »Demokritus ist zwar ein Philosoph, aber ich finde doch, dass er es nicht so übel meint, als ihm seine Feinde beschuldigen. Die Welt ist schlimm, man hat wundersame Dinge von ihm gehört, aber ich denke gern das Beste von jedermann. Ich hoffe, sein Herz ist besser als sein Kopf. Es soll nicht gar zu richtig in dem Letzten sein, aber ich glaube es selbst auch. Einem Menschen in solchen Umständen muss man viel zugute halten. Ich bin gewiss, dass er der feinste Mann in ganz Abdera wäre, wenn ihm die Philosophie den Verstand nicht verdorben hätte.« Strobylus fing mit dieser Rede zwei Fliegen mit einer Klappe. Er entledigte sich seiner Verbindlichkeit gegen unseren Philosophen, da er von ihm als von einem guten Manne sprach, und machte sich ein Verdienst um den Ratsherrn Thrasyllus, indem er es auf Unkosten seines Verstandes tat. Woraus zu ersehen ist, dass der Priester Strobylus bei aller seiner Einfalt oder Dummheit, wenn man es so nennen will, ein schlauer Gast war. Sie hörten Geschichte der Abderiten von Christoph Martin Wieland. Erster Teil, zweites Buch, zweites Kapitel. Es sprach Uwe Kulnig.
Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Anchor, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, radio.de und viele andere mehr.